Ja, guten Abend miteinander. Vor ein paar Stunden mehr als einer Woche sind wir mit der Jugend hier ins Haus eingezogen. Traditionell am Sonntagnachmittag ziehen wir ein mit Sack und Pack, Matratzen und Bettzeug. Die jungen Männer schlafen dann hier im Raum. Der Raum wird abgestuhlt und abgeteilt und dann sind die Jüngeren hier im kleineren Teil und die Älteren drüben im größeren Teil. Das ist wichtig für die Nachtruhe, weil die Jüngeren um 10 im Bett sein müssen und die Ü18, die kann man halt nicht um 10 ins Bett schicken, deswegen müssen die da drüben schlafen, wenn sie dann irgendwann ins Bett gehen. Das Ganze dann auf der ganz anderen Seite im Altbau mit den Mädels genauso und dann haben wir uns unten den Saal wohnlich gemacht, auch komplett abgestuhlt und da so uns Sitzgruppen gemacht und Teppiche organisiert und haben uns dann da häuslich eingerichtet. Haben immer morgens um 6 zusammen gefrühstückt, das war Pflicht, jeder musste aufstehen, egal ob er frei hatte oder nicht. Und dann frühstücken wir immer zusammen und danach, wer will, kann sich dann wieder hinlegen. Aber dass wir einfach einen gemeinsamen Start in den Tag haben, wenn dann jeder ganz normal zur Arbeit, zur Schule geht. Und irgendwann, manche sind dann über mittags da, dann essen wir zusammen so eine Kleinigkeit und ansonsten wird dann abends gekocht. Das machen dann auch die Jugendlichen im Prinzip alles weitgehend alleine, also immer mit einem Mitarbeiter, der sie da anleitet, aber an sich kochen die hier und halten Ordnung und spülen auch und putzen und so leben wir dann eine Woche zusammen und haben dann abends ganz unterschiedliches Programm. Also wir hatten einen Lobpreisabend, haben einen Themenabend gemacht, wo so die Frage war, wie gehen wir mit Druck um, der von der Gesellschaft her vielleicht kommt, wo die Gesellschaft gewisse Erwartungen hat, wie wir zu denken und zu glauben haben und wie kann man damit umgehen, mit diesem Druck auf eine gute Art und Weise, oder haben einfach irgendwelche Spiele gespielt. Und so geht die Woche dann immer ganz schnell rum. Am Samstag gibt es dann immer noch einen großen Abschlussputz. Nach dem Frühstück, dann wird das ganze Haus wieder einigermaßen auf Vordermann gebracht, so dass man den Eindruck hat, es wäre nichts gewesen in der Woche. Genau. Und das hat schon jetzt eine lange Tradition. Das war, glaube ich, jetzt das 13. Woggele, das es gab. Ich vermute, einmal in der Corona-Zeit ist es ausgefallen. Ich weiß es nicht genau, aber vermute ich mal ganz stark, dass dann irgendwann in 21 das auch mal nicht gab. Aber an sich läuft es schon sehr lange, sehr erfolgreich, wird gerne angenommen von den jungen Leuten. Und wir merken einfach, wie die da auch zusammenwachsen und sich so vermischen, auch zwischen den Altersgruppen. Das ist eine ganz coole Aktion und wir sind mal sehr dankbar, dass wir das hier in dem Haus machen können und jetzt in dem neuen Haus noch mehr Möglichkeiten haben, uns zu verteilen. Genau. Vielleicht so viel an der Stelle. Ihr dürft gerne auch hinterher nochmal Details fragen, so wer der Liebste war und wer der Böseste war und so. Dann schauen wir mal. Genau, das war gerade ein spannendes Lied. Ne? Da ging es ja um Gethsemane. Weil es ja in diesem Lied so darum ging, ne, dass Jesus im Garten Gethsemane gefleht hat, dass der Kelch an ihm vorüberging. Und vielleicht beschäftigt sich so der ein oder andere Christ zumindest ab und zu mit dieser Frage, wollte Jesus eigentlich für uns sterben? Gerade angesichts Gethsemane, ne, wo er sagt, wenn es nach mir geht, dann nicht, aber dein Wille geschehe, ne, und dann fügt er sich in den Willen des Vaters, aber eigentlich, wenn man ihn selber fragen würde und wenn er selber entscheiden würde, hätte er dann sterben wollen? Wollte er das sterben oder macht er das eher halt, weil es der Vater will und weil er so ein gehorsamer Sohn ist? Deswegen macht er das. Wollte Jesus für mich sterben? Wollte Jesus für dich sterben? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich einfach über die Predigt stellen möchte und auch über den Abschnitt, den wir uns heute angucken, weil es tatsächlich um eine Szene im Garten geht. Es geht um die Gefangennahme von Jesus und die schauen wir uns an aus Johannes 18, die Verse 1 bis 11. Und da lesen wir, als Jesus dies gesagt hatte, und da bezieht sich Johannes jetzt eben auf den Abend, den er vorher mit den Jüngern verbracht hat. ne, wo er ihm die Füße gewaschen hat, sie ganz viel gelehrt hat, dann für sie gebetet hat, dieses hohe priesterliche Gebet. Und dann geht's weiter in Kapitel 18, als Jesus dies alles gesagt hatte und gebetet hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen war. Als nun Judas die Schar und von den hohen Priestern und Pharisäern Diener mitgenommen hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazaräer. Er spricht zu ihnen: Ich bin. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie wieder: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazaräer. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt wurde, das er sprach: Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke das Schwert in die Scheide, den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken. Das ist spannend, was Johannes schreibt. Und es ist spannend, was Johannes nicht schreibt, weil es andere geschrieben haben schon. Also man geht ja immer davon aus, Johannes hat als letzter geschrieben diesen Lebensbericht. Die anderen drei, Matthäus, Markus, Lukas, waren früher dran. Und Johannes schreibt bewusst nochmal aus einer anderen Perspektive. Und man kann das alles wunderbar zusammenfügen und merkt, aber Johannes ist da ein Blickwinkel besonders wichtig und der zieht sich durch. Was er nicht schreibt, ist diesen Kampf von Jesus, dass Jesus gebetet hat, dass er wörtlich Blut und Wasser geschwitzt hat, dass er Angst hatte, wirklich tiefe Angst vor dem, was kommt. Jesus war auch ganz Mensch. Der hat den Schmerz genauso gespürt wie wir. Wenn der sich als Zimmermann mit dem Hammer aus Versehen auf den Daumen gehauen hat, dann hat das dem genauso wehgetan wie dir und mir. Jetzt wissen wir nicht, ob er so viel Gott war, dass er sich nie auf den Daumen gehauen hat, aber offensichtlich wusste er, was Schmerz ist. Er wusste, was da auf ihn zukommt. Und diesen Schmerz an sich, den wollte er nicht. So wie wir das alle nicht wollen. Wenn wir die Wahl haben zwischen einem Weg, der schmerzfrei ist, und einem Weg, der schmerzerfüllt ist, dann nehmen wir den, der schmerzfrei ist. Also vermute ich mal, dass ihr das so macht und dass sie das so machen. Jesus sucht nicht den Schmerz. Das ist nicht der Held, der sagt: Oh, ich nehme den Weg, der wehtut. Und er hatte wirklich Angst. Aber das bedeutet nicht, dass er diesen leidenerfüllten Weg nicht gehen will. Ja, das bedeutet es nicht. Er will nicht das Leid. Aber das heißt nicht, dass er den Weg nicht will. Ja, ich erinnere mich an eine Zahnbehandlung, die mir mein Zahnarzt auferlegt hat. Und weil ich 20 Jahre, also eine spezielle Zahnbehandlung, weil ich die 20 Jahre vorher schon mal hatte, habe ich richtig Angst gehabt vor dieser Behandlung. Also ich bin da wirklich zitternd hin, saß im Wartezimmer, hatte Kaltschweiß, es war wirklich ich wusste ja, was kommt, oder dachte zumindest, ich wüsste, was kommt. Und es war wirklich schlimm. Ich wollte diesen Schmerz nicht. Aber ich wollte die Heilung. Ich wollte Rettung sozusagen. Ja, und deswegen habe ich diesen Weg der vermeintlichen Schmerzen gewählt. Ich durfte dann im Laufe der Behandlung feststellen, dass sich in den letzten 20 Jahren die Behandlungsmethoden offensichtlich deutlich verbessert haben. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich nicht so viel Angst gehabt. Aber ich hatte Angst, bis der völlig überraschend gesagt hat, jetzt bin ich fertig. Ich dachte, wie, Sie haben ja noch gar nicht angefangen, so richtig. Ja, das war's schon. Das Leiden wollte ich nicht. Aber ich wollte die Heilung, die Rettung. Ja, und das müssen wir bei Jesus verstehen. Er will nicht das Leid. Er sagt nicht, ja, Leiden finde ich toll, komm, gib her, mehr davon. Aber er will deine Rettung. Und das müssen wir auseinanderhalten. Ja, er will zutiefst deine Rettung und meine Rettung und die Rettung der Menschen und die Rettung seiner Jünger. Ja, und so erlebt Jesus tiefe Angst und sagt, ich muss dieses Leiden nicht haben. Aber das heißt nicht, dass er den Weg nicht gehen will. Er will diesen Weg gehen. Und das ist das, was uns Johannes zeigt. Johannes lässt ja diese Szene weg, weil die Leute das wissen, dass das passiert ist. Es ist passiert. Jesus hatte Angst und er hat Blut und Wasser geschwitzt. Aber Johannes zeigt uns den Jesus, der dann nach diesem kurzen Moment, nach diesen Minuten, vielleicht war es auch eine halbe Stunde, aber nach dieser kurzen Phase der Angst und des Leidens dann zu einer Klarheit und Souveränität kommt, in der er diesen Weg dann geht. Und das beschreibt uns Johannes, und das gehen wir jetzt einfach nochmal durch, diesen Abschnitt in kleinen Abschnitten. Zunächst Vers 1 und 2, wo es heißt, als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Bach Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, wusste den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammen war. Von Anfang an geht Jesus dorthin, wo man ihn am leichtesten findet. Dorthin, wo er oft war. Man könnte vermuten, dass er bei jeder Passafeier dort war. Und noch öfter, wenn er in Jerusalem war. Und im Johannesevangelium ist er ja sehr oft in Jerusalem. Das ist ja fast nur in Jerusalem. Er geht dorthin, wo man ihn findet. Er spielt kein Verstecken und sagt, ach komm, sollen die mich mal suchen? Nein. Jetzt ist die Stunde gekommen. Und in völliger Klarheit und aus tiefer Überzeugung geht er dorthin, wo man ihn am schnellsten findet, weil man ihn dort am ehesten vermutet. Und er zögert diesen Moment kein bisschen mehr heraus. Und dann kommen seine Gegner, Vers 3, als nun Judas, die Schar und von den hohen Priestern und Pharisäern Diener genommen hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen. Ja, Judas, der Verräter, kommt. Er kommt zum einen mit einer sogenannten Schar, das ist eine römische Kohorte, das sind bis zu 600 Männern. In Vers 12 ist noch von einem Oberst die Rede, der auch dabei ist. Das wird jetzt hier in Vers 2 gar nicht erwähnt. Aber offensichtlich ist da noch ein Oberst dabei, das bestätigt das, denn ein Oberst ist eigentlich ein Anführer einer Tausendschaft. Also diese Kinderbibelbilder mit den 12 Soldaten, die wir vielleicht so vor Augen haben, die sind leicht untertrieben. Da hatte jemand nicht so Lust, viele Soldaten zu malen. Ist ja auch okay. Aber wenn wir uns das jetzt vorstellen, und selbst wenn es nur 100 waren, ist das ja immer noch eine Übermacht. Das spiegelt sich auch ein bisschen in diesen Fackeln und Leuchten. Ja, also wenn ich eigentlich jemand gefangen nehmen will, dann überlege ich mir ja eventuell eine gewisse Überraschungstaktik. Ja, ich schleiche mich da vielleicht im Dunkeln an, weil wenn er dann wegläuft. Aber das waren offensichtlich so viele, das ganze Areal war wahrscheinlich umstellt, der Garten war geflutet von römischen Soldaten, die brauchten nicht heimlich tun. Die haben einfach das Ding quasi mit Flutlicht, soweit das damals möglich war, ne, mit Fackeln und Leuchten, haben sie das Ding hell erleuchtet, um Jesus zu suchen. Und wurden dabei unterstützt, dann noch von, werden hier Diener genannt, wahrscheinlich jüdische Tempelwachen, die dann die hohen Priester und Pharisäer mitgeschickt haben. Also eigentlich völlig überdimensioniert, eine Übermacht gegenüber diesen 12 anderen, Jesus und den 11, und Judas wusste das eigentlich, dass es nur 12 waren, weil an dem Abend jeder das Passafest gefeiert hat in seiner Familie, im engsten Freundeskreis. Ja, und trotzdem kommen sie mit dieser Übermacht und schaffen eigentlich eine ausweglose Situation. Ne? Die Situation ist dominiert und kontrolliert von den Römern, könnte der Leser meinen, wenn er das hört. Und die Wahrheit ist eine völlig andere. Jesus bestimmt das Geschehen. Jesus bestimmt, was hier passiert. Er geht ihnen entgegen. Er wartet nicht mal ab und sagt euch, lasst die mal kommen. Er geht ihnen entgegen. Er geht diesem Licht entgegen, den Soldaten entgegen und führt Regie. Er leitet das Ganze an. Er flieht nicht, er versteckt sich nicht. Er sucht das Licht der Fackeln. Und er zeigt auch, dass er weiß, dass sie jemanden suchen. Könnte ja auch einfach so irgendwie eine Patrouille sein oder eine Nachtübung oder was auch immer. Aber er weiß genau, dass sie jemanden suchen. Und er zeigt, ich muss mich nicht verstecken. Und ich will mich auch nicht verstecken. Er stellt sich dieser Suche, weil das seine Bestimmung ist. Und dann geht's weiter. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, den Nazoräer. Er spricht zu ihnen, ich bin es. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen. Das ist ganz spannend. Wir wissen aus den anderen Berichten, dass da irgendwie noch was passiert ist zwischen Judas und Jesus. Das spielt für Johannes keine Rolle, weil es keine Rolle spielt. Der Kuss ändert nichts, was nicht sowieso geschehen wäre. Judas macht sich da irgendwie noch zum Narren der Geschichte, weil er was tut, wo er weiß, dass Jesus weiß, dass das alles nur gesponnen ist. Aber dieser Kuss führt nichts herbei, was nicht sowieso geschehen würde, weil Jesus es herbeiführt. Deswegen erwähnt Johannes diesen Kuss nicht. Der hat keine Bedeutung, der zeigt uns was über den Charakter von Judas. Aber für die Ereignisse hat er keine Bedeutung, weil Jesus die Ereignisse leitet. Er fragt, wen sucht ihr? Sie sagen, Jesus den Nazoräer, und er sagt, ich bin das. Ich bin es. Er bestimmt das Geschehen, er stellt sich. Das ist ganz spannend, es ist nicht sprachlich so ganz eindeutig, aber man kann das schon so sehen, dass dieses Ich Bin wirklich auch eine dieser Ich Bin-Aussagen Jesus ist oder zumindest damit korreliert. Es ist schon eine starke Aussage, dieses Ich Bin, und dann fallen sie ja auch um, weichen zurück. Das ist schon eine starke Reaktion, aber Jesus selber im weiteren Verlauf greift das, was er sagt, eigentlich nur in dem Sinne auf, dass er sagt, naja, ich habe euch doch gesagt, dass ich's bin. Jesus der Nazoräer. Ja, also von daher, das ist ganz spannend. Man kann da eine Tiefe entdecken, aber inwieweit sie Jesus wirklich selber auch in diesem Moment gesehen haben will, ist nochmal eine andere Frage. Aber Fakt ist, er stellt sich. Und das nimmt diese Leute absolut aus der Kontrolle. Es haut sie um und sie weichen zurück. Jesus kontrolliert, was geschieht. Er bestimmt, was geschieht. Er hat die Macht in dieser Situation. Die Soldaten haben keine Macht. Keine. Egal wie viele das sind. Jesus bestimmt das Geschehen. Ja, und er lenkt es. Und in voller Überzeugung geht er diesen Weg. Er könnte jederzeit fliehen. Er könnte jetzt zwischen diesen Soldaten durchlaufen An einer anderen Stelle hat er das mal gemacht, da haben ihn ein paar Leute verfolgt und auf so einen Hügel raufgejagt, auf so einen Abhang zu. Und im letzten Augenblick dreht er sich um, guckt sie an und läuft einfach durch die Menge durch. Könnt ihr hier machen. Liegen tun sie schon. Aber das tut er nicht. Er demonstriert seine Macht. Er zeigt, wer er wirklich ist. Und zeigt damit, was er will und was seine Bestimmung ist. Er will diesen Weg gehen. Und da fragte er sie wieder in Vers 7, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus den Nazaräer. Und jetzt antwortet eben Jesus nochmal, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt wurde, das er sprach, von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren. Ja, also hier sieht man dieses Anliegen von Jesus, dass seine Jünger in Sicherheit kommen. Das ist sein Wille, dass die Jünger unbeschadet aus dieser Situation rausgehen. Und wenn das dann auch geschieht, dass die Jünger unbeschadet aus dieser Situation kommen, dann, weil es das Anliegen von Jesus war. Ja, und dann müssen wir alle Ereignisse, die wir kennen, ne, irgendwann fliehen ja die Jünger tatsächlich, ne, nachdem Jesus den Malchus wieder geheilt hat, das Ohr wieder rangemacht hat, das wissen wir auch aus den anderen Berichten, ne, das ist Johannes gar nicht so wichtig, dass der Malchus dann auch nochmal unbeschadet aus der Situation hervorgeht, weil es auch die anderen schon geschrieben haben. Aber das, was eben wichtig ist, ist, dass Jesus sagt, ich will diesen Kampf gar nicht. Ich will ihn nicht, steck das Schwert weg. Du sollst nicht für mich kämpfen. Ich gehe diesen Weg, ich lasse mich gefangen nehmen. Ich werde sterben und ich bin bereit dazu. Es ist mein Wille, diesen Weg zu gehen. Ja, und dann, das berichtet jetzt Johannes dann nicht mehr, dann fliehen die Jünger. Weil Jesus für sie eingetreten ist. Und dann müssen wir das, was uns berichtet wird, dass die Jünger dann fliehen zu einem gewissen Zeitpunkt, müssen wir dann im Grunde in dem Sinne verstehen, dass die Römer sie offensichtlich haben fliehen lassen. Wenn da wirklich so eine Übermacht im Garten war, hätten sie eigentlich nicht entkommen können. Zumal alles hell erleuchtet war. Aber offensichtlich, weil Jesus es festgelegt hat, konnten sie fliehen. Jesus kontrolliert die Situation. Und wie gesagt, vorher passiert eben noch Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus, stecke das Schwert in die Scheide, den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Ja, Jesus sagt, ich werde diesen Kelch trinken und dahinter steht eine Überzeugung. Ich will diesen Kelch trinken, den mein Vater mir hingestellt hat. Wenn er ihn mir hinstellt, dann will ich ihn trinken. Ja, er hat den Willen des Vaters zu seinem Willen gemacht. Das heißt in der Bibel auch, dass er den Willen des Vaters erfüllt hat. Das ist mehr als ihn zu tun, wenn er wirklich diesen Willen ausfüllt, dann heißt es, dass er sich in diesen Willen gibt und es damit auch zu seinem Willen wird. Das ist ja die eigentliche Erfüllung. Ja, wenn der Wille des anderen oder in dem Fall der Wille des Vaters wirklich auch zu meinem Willen wird. Ja, wenn ich es nicht widerwillig tue, sondern wenn ich es willig tue, dann hat sich der Wille des Vaters erfüllt. Ja, Jesus will diesen Weg gehen. Er ist absolut bereit, in den Tod zu gehen. Ja, er kämpft nicht um sein Leben, sondern er gibt sein Leben her. Jesus gibt sich hin. Er will diesen Weg gehen, auch wenn der Weg wehtut und wenn er den Schmerz nicht sucht und nicht will. Aber er will diesen Weg gehen. Und das ist etwas, was die Bibel einfach immer wieder zeigt, dass uns das Neue Testament an verschiedenen Stellen zeigt. In Galater 2, Vers 20, da lesen wir, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das schreibt Paulus. Der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, auch der Vater hat den Sohn hingegeben, aber der Sohn hat auch sich hingegeben. Und Paulus sagt, der hat mich geliebt. Also irgendwie muss Jesus schon Paulus gesehen haben. Paulus sagt, der hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben. In diesem Moment. Und das Gleiche kann dann Paulus für die Epheser formulieren, in Epheser 5, Vers 2 ist es. Ich habe es falsch im Manuskript stehen. Epheser 5, Vers 2. Und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe. Gleiche Formulierung nochmal, nur diesmal im uns. Jesus hat uns geliebt. Jesus hat dich geliebt und sich für dich hingegeben. Er hat sich hingegeben. Ja, aus seinem Willen heraus, aus seiner Überzeugung heraus ist er für dich gestorben. Ja, und Paulus formuliert das wirklich so, dass wir da mit drin stecken. Also zumindest, wenn wir mit den Ephesern auf einer Stufe stehen. Und das würde ich jetzt so rein glaubenstechnisch würde ich das sagen. Ja, er hat uns geliebt. Er hat uns da irgendwie in diesem Moment schon gesehen und hat uns geliebt und hat sich dann für uns hingegeben. Auch in Offenbarung 1, Vers 5 wird das ähnlich nochmal formuliert. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst. Und da ist Jesus gemeint. Jesus liebt dich und er hat sich für dich hingegeben und er hat dich von deinen Sünden erlöst. Das ist sein Herz, das ist das, was er wollte. Ja, dieser Moment der Angst, den er da im Garten Gethsemane oder diese Phase der Angst, die er im Garten Gethsemane hat, wo er zum Ausdruck bringt, dass er das Leiden an sich nicht mag und nicht sucht, darf nicht bei uns den Eindruck erwecken, er wollte nicht für uns sterben. Doch, das wollte er. Den Schmerz hat er nicht unbedingt gebraucht. Aber er hat dazugehört und deswegen hat er den Willen des Vaters zu seinem Willen gemacht. Und dass er das immer so betont, dass das der Wille seines Vaters ist, das tut er nicht, weil das nicht sein Wille wäre, sondern weil die Leute wissen müssen, was denn der Vater denkt. Was Jesus denkt, das wissen sie einigermaßen, weil der steht ja vor ihnen und geht diesen Weg. Und da ist es klar, dass Jesus den Weg gehen will. Aber die Leute dachten halt, Gott im Himmel hat eigentlich einen anderen Plan. Hier läuft gerade irgendwie was aus dem Ruder. Der Messias stirbt gerade. Das kann doch nicht sein. Ist das wirklich das, was Gott will? Und Jesus sagt, ja, ich tue gerade den Willen des Vaters. Deswegen hat er das so betont, dass er den Willen des Vaters tut. Aber eben nicht, weil er selber nicht diesen Willen hat, sondern weil die Leute wissen müssen, was der Vater will, in besonderer Weise. Ja, und von daher dürfen wir uns da wirklich nicht irgendwie in Zweifel bringen lassen, sondern es ist der tiefe Wille von Jesus und dem Vater, aber eben auch von Jesus, uns zu retten, dich zu retten. Und deshalb gibt er sich selbst hin und geht in großer Souveränität und in großer Klarheit diesen Weg. Und das wird in diesen 11 Versen in besonderer Weise deutlich, wie er die Kontrolle darüber hat, dass er gefangen genommen wird. Das hat er gemacht, diese Situation, weil er das wollte und weil das seine Bestimmung war. Nicht Judas, nicht die Römer, nicht Pilatus, es war Jesus, der sich hergegeben hat Und hier fängt es an, dass er sich wirklich in die Römerhände begibt. Was geschieht, geschieht, weil er es will und weil er es lenkt und weil er liebt, weil er uns liebt. Deswegen tut er das. Ja? Im Kapitel vorher in Johannes 17, in diesem hohen priesterlichen Gebet, da sagt Jesus mal, dass er will, also da betet er, dass er will, dass die Jünger mal dort sind, wo er ist, damit sie seine Herrlichkeit sehen. Das ist sein Wille. Er betet dafür, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und er betet nicht nur dafür, sondern er gibt sein Leben dafür, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Das ist das, was er will. Und deswegen geht er diesen Weg. Es gibt halt leider keinen anderen. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur den. Und deswegen geht Jesus den, weil er deine Rettung will. Und dabei wusste er, dass die Jünger ihn enttäuschen. Dass die Jünger zwischenzeitlich weglaufen. Dass die Jünger auch in Zukunft nicht alles richtig machen würden. Das weiß er. Und gerade deshalb ist er den Weg gegangen. Jesus ist nicht diesen Weg gegangen, weil wir so tolle Typen sind. Sondern weil wir es nicht sind. Weil wir immer wieder versagen. Deswegen ist er diesen Weg gegangen. Und wenn wir, auch wenn wir jetzt, was weiß ich, seit 40, 50, 60 Jahren mit Jesus unterwegs sind, also bei mir sind es vielleicht so 40, ja, und ich denke manches Mal, meine Herren, jetzt bin ich schon so lange mit Jesus unterwegs und krieg's immer noch nicht auf die Reihe. Aber wenn ich sündige, wenn ich Schuld auflade, werde ich Jesus, und das gilt genauso für dich, wenn du sündigst, wenn du Schuld auf dich lädst, wirst du Jesus niemals dazu bringen, dass er sowas denkt wie, wie konnte ich für den nur sterben? Wie konnte ich für die nur sterben? Sondern er wird immer denken, gut, dass ich für die gestorben bin. Gut, dass ich für den gestorben bin. Ich würde sofort wieder tun, weil er es so nötig hat. Und ich will ihn retten. Ich will ihm die Möglichkeit geben, dass er Vergebung findet. Ich wollte diesen Weg gehen und ich will diesen Weg gehen. Das ist seine Überzeugung. Ja, jede Sünde zeigt ihm, dass es richtig und wichtig war, diesen Weg zu gehen und bestärkt ihn am Ende nur darin, weil das die einzige Möglichkeit ist. Also, du wirst mit nichts Jesus dazu bringen, zu denken, dass er für dich irgendwie nicht hätte sterben sollen. Sondern er liebt dich und er will dich retten, bei jeder Schuld, immer noch und immer weiter. Er liebt dich, er wird dir immer vergeben, wenn du ihm deine Schuld sagst. Er sagt es an einer Stelle, wenn jemand zu ihm kommt, dann wird er den nie wegschicken. Nie. Es ist an keine Bedingung geknüpft, dieser Satz. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Du bist bei Jesus immer willkommen, weil er will, dass du seine Herrlichkeit siehst und dass du Teil dieser Herrlichkeit wirst. Er wollte für dich sterben, damit du Teil seiner Herrlichkeit wirst. Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass wir das wissen dürfen und dass das auch in diesem Abschnitt so einfach durchklingt. Dein Wille, deine Überzeugung, deine Souveränität, auch deine Kontrolle über diese Situation, dass du dieses Geschehen wirklich lenkst und kontrollierst und letztlich willst, weil du uns retten möchtest und weil du dich für uns hingeben willst. Das ist deine tiefe Überzeugung, an der sich niemals was ändern wird. Danke, dass wir das sehen dürfen. Einfach wie sehr du uns liebst. Vielen Dank dafür. Amen.